Hey, willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast mit Folge 2 von 2 zum Thema Budgetplanung. Die erste Folge habt ihr hoffentlich schon gehört. Auf jeden Fall sollte die schon online sein. Und ich begrüße zurück Dennis Krischka, meinen Hochzeitsfotografenkollegen.
Hallo Stella.
Und Josephine Gabert, die unsere Ansprechpartnerin zum Thema Budget heute ist.
Ja, hi. Schön, wieder bei euch zu sein.
Schön, dass du wieder da bist. Wundert euch nicht, wir steigen direkt in unser Gespräch ein. Dann haben wir einen nahtlosen Übergang von Teil 1 zu Teil 2. Wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was du so zwischendurch gesagt hast. Du hast gesagt, von dem Budget, was wir vielleicht vorhin mal angenommen haben, braucht man so 50% in etwa für die Location, die man planen sollte, und 50% sind die Dienstleister. Ist es richtig? Habe ich es richtig verstanden?
Also wir haben es ja vorhin für den ländlichen Bereich gesagt gehabt. Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Wenn wir jetzt von einem Tag ausgehen, wenn wir jetzt aber sagen, wir machen jetzt ein Dreitages-Event, Freitag bis Sonntag, wo ja der Trend so hingeht, dass man Freitag schon so ein Welcoming macht, dann Samstag einen ganzen Tag eben die Hochzeit hat, feiern und Sonntag noch ein Brunch, dann würde ich natürlich ein bisschen anders aufstaffeln, weil dann hast du natürlich noch mal ein bisschen mehr für Essen und Getränke.
Ja,
dann reichen auch die 20.000 Euro nicht mehr aus. Genau, also das ist wirklich immer drauf an, was man anbieten möchte. Auch wenn man jetzt irgendein Aktivitätenprogramm noch hat, ne? Also es gibt ja auch viele, die sagen, okay, Freitag Anreise ist vielleicht doch schon vormittags, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, eine Sightseeing-Tour oder irgendeinen Ausflug, was weiß ich, oder sie können an verschiedenen Sachen dran teilnehmen, dann ist das alles ja so extra Sachen. Ist immer total schwierig, weil es halt total individuell ist, alles. Genau. Und natürlich, ja, die Übernachtungssachen noch, ne? Kommt immer noch drauf an, ob man es bezahlen möchte für die Gäste oder für einen Teil der Gäste.
Ja,
oder
wie ist da deine Erfahrung? Also gerade bei so Events, die vielleicht 2 Nächte gehen, also 3 Tage, 2 Nächte, übernimmt das Brautpaar teilweise die Übernachtung komplett oder gar nicht? Oder übernehmen sie dafür andere Sachen? Oder?
Also ich habe es erlebt, teilweise komplett. Da waren wir aber bei einem ganz anderen Budget. Das war aber auch in Berlin. Ansonsten ist es teilweise, sie sagen, okay, für unsere Familie und vielleicht für die Trauzeugen noch. Das habe ich ganz oft, dass das übernommen wird.
Genau, so
und sonst zahlt jeder Gast für sich selbst. Genau. Mhm. Und dann sucht man natürlich eben, deswegen werden wir im ländlichen Bereich wieder mit Shuttle gegebenenfalls, Transport im Umkreis, auch verschiedene Kategorien, damit man niemanden vor den Kopf stoßt, dass man jetzt sagt, okay, man selbst feiert in einem 4-Sterne-Hotel oder 5-Sterne-Hotel, dass man halt nicht nur 4- oder 5-Sterne-Hotels anbietet in der Umgebung, sondern auch sagt, okay, wir haben verschiedene Kategorien und jeder kann sich dann das aussuchen, damit dann niemand sich irgendwie vorgeführt fühlt oder sowas, ne? Und das habe ich bisher auch so, dass tatsächlich bei allen Hochzeiten, egal in welchem Budgetbereich sind, ob das jetzt im 6-stelligen Bereich ist oder im 5-stelligen Bereich, dass immer darauf geachtet wird, weil der Freundeskreis doch immer unterschiedlich ist, ne? Dass jeder sich wohlfühlt und niemand über sein Budget dann hinausgeht, ne? Also auch für die Gäste.
Ich hätte noch eine Frage zu einem Posten, den wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben und an den ich mich zumindest nicht erinnere, dass du ihn genannt hättest, und das ist Papeterie.
Habe ich genannt?
Hast du?
Bei der Aufzählung, aber wir sind noch nicht drauf eingegangen.
Das würde mich mal interessieren, weil ich kann mir vorstellen, dass es da auch unglaublich große Unterschiede gibt, wie viel Geld man ausgeben kann, wenn man es kann.
Absolut.
Oder will. Und was da alles auch mit reingehört. Ich glaube, das ist einem gar nicht klar, wenn man in die Planung reingeht, kann ich mir vorstellen. Man denkt natürlich, klar, Save-the-Date-Karten, Einladungskarten.
Das sind, glaube ich, sind die Klassiker, oder?
Das sind die Klassiker. Ja. Und dann aber, wenn man so ein richtig rundes, designtes Event haben will, dann hört das ja gar nicht mehr auf. Dann geht's zu Tischkarten, Menükarten, vielleicht die Namenskarten, Kärtchen an den Gastgeschenken, falls es denn nicht gibt.
So Wegweiser. Gibt's ja,
so
die
was
mit
alles,
dazugehören.
Genau.
Und dann hast du auch sowas wie RSVP-Karten,
genau.
Ne, die du zurück, also die Rücksendekarten kannst du mit dran teilnehmen.
Und dann willst du vielleicht von Hand geschriebene Kalligrafie da drauf auf einen, damit es richtig schön edel aussieht, oder ne, reicht dir die Vorlage von DM? Weiß nicht, ob es eine gibt. Vielleicht noch nicht. Habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
Oder beschreibst du die selbst, die kleinen?
Oh Gott, ja. Das hatte ich auch schon mehrmals.
Namenskärtchen.
Weil ich kriege ja dann natürlich den Vormittag direkt mit. Und das hatte ich wirklich erschreckend häufig, dass ich da am Stylen war, Haare und Make-up, und dass dann Leute zu meinem Termin zu spät kamen, weil sie unbedingt jetzt noch diese 10 Kärtchen zu Ende schreiben mussten, weil sie das am Abend vorher nicht mehr geschafft haben.
Ja, geil.
Also,
Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall auch ein Kostenfaktor, der sehr variabel ist. Viele gehen jetzt mittlerweile bei den Save the Dates auch eher auf diese Online-E-Mails, Paperless Post zum Beispiel, was ich eigentlich ganz gut finde, weil einfach sehr viel Papier auch drauf geht. Und mittlerweile haben ja tatsächlich auch alle E-Mails und die sind ja echt coole Designs dabei.
Ja, total.
Und wenn du jetzt natürlich ein paar Gäste hast, die jetzt kein E-Mail haben, zum Beispiel die Großeltern, ich glaube...
Schickst du halt eine Brieftaube hin.
Genau.
Ne? Kein Problem.
Oder sagst es persönlich. Also ich meine, ist ja meistens ja die Verbindung deutlich persönlicher.
Guter Grund, die Oma mal anzurufen, ne? Mal wieder.
Genau. Oder gehst persönlich vorbei oder keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ansonsten geht Papeterie natürlich... wirklich bis sonst wohin. Also du kannst es ja prägen lassen. Das heißt, prägen, wie Prägung erklärt man so, man hat ein festeres Papier und dann ist es zum Beispiel mit einem Goldlack, aber eingestanzt.
Genau, oder irgendwie so ein bisschen erhaben.
Oder erhaben, genau.
Es gibt ja verschiedene, anfühlt,
richtig.
Verschiedene Papierarten und sonst was.
Und die Papierarten, das ist so krass, wie die sich unterscheiden.
Auch dazu kommt noch eine Folge.
Im Preislichen, ne?
Ja.
Aber das ist immer so verrückt, wenn ganz viele Hochzeitspaare möchten gerne individuelle Papeterie haben und sind dann aber erschrocken über die Preise.
Auch so ein Punkt.
Ja.
Planer oder Hochzeitspaare?
Nee, Hochzeitspaare.
Ah, ich habe mich
Planer, also ich nicht. Nee, eigentlich nicht, nein. Die Hochzeitspaare sind überrascht, aber dann, wenn man das denen erklärt, wenn man sagt, okay, guckt mal, wenn ihr jetzt allein, wie du vorhin auch gerade sagst, zu DM geht und einfach nur eine Dankeskarte kauft, ne, mit Umschlag, da ist es vielleicht mal das günstigste, vielleicht 1 Euro, aber das ist ja dann wirklich auch nichts besonders Schönes oder was Besonderes.
Ist halt nicht individuell, genau, das ist der Unterschied.
Und genau. Und wieder Geschmackssache, ob es einem gefällt. Aber normalerweise, das sind jetzt zum Beispiel, geht es eigentlich ab so 2 Euro überhaupt erst los, als was Richtung Hochzeit geht. Und dann muss man sich auch mal überlegen, 2 Euro. Und man zahlt vielleicht für eine individuelle vielleicht 1 Euro mehr, aber man hat es halt mit, ne, für sich, hat vielleicht sogar ein Logo, seine eigene Schriftart und genau das, wie man sich das vorstellt, was zum Gesamtkonzept auch noch passt. Also so viel spart man jetzt nicht, nur weil man jetzt ein Massenprodukt kauft. Genau. Und es gibt ja auch die Kartenmacherei, die ja auch sehr schöne Sachen machen, die ja auch Massenprodukte machen, aber natürlich ein bisschen individueller schon, weil du den Text und alles anpassen kannst.
Genau, es gibt ja auch online so
Papeterie,
wo man sich das wirklich zurechtschieben kann. Oder,
ist aber teilweise nicht unbedingt immer günstiger, als wenn man mit einer reinen Papeterie-Firma zusammenarbeitet.
Ja. Und also, wenn man natürlich was richtig Feines haben will, was richtig hochwertiges, elegantes, wo die Leute die Karte bekommen und denken so, oh, wow, das fühlt sich schon so edel an. Das wird auch nicht einfach weggeschmissen vielleicht. Ne? Und wenn das ist, was man als Hochzeitspaar möchte, diesen Effekt, dann
absolut
steigen die Preise wahrscheinlich dementsprechend auch. Aber wieder einmal kommt es darauf an, was einem das wert ist. Ne?
Ja, richtig.
Wenn man dieses Gefühl vermitteln möchte, dann go for it.
Ja.
Wenn du dafür keine Gastgeschenke brauchst, ist das vielleicht ein guter Ersatz, wer weiß. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann damit auch schon Geld sparen, wenn man sagt, jetzt, okay, Papeterie ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja. Mir reicht eben das Online, die Online-Version oder eine Webseite. Ne?
Das wollte ich nämlich noch fragen, das hätte ich angeschlossen. Weißt du, wie da der Unterschied ist? Das ist wahrscheinlich viel, viel günstiger zu haben.
Naja, so eine Website beginnt eigentlich, glaube ich, ab 800 Euro. Also wenn du eine richtig gute Website willst, die sind gar nicht so günstig. 800 Euro, du kannst ja natürlich auch selbst eine zusammenbauen mit Squarespace oder sowas. Genau, aber der Trend bei meinen Paaren geht tatsächlich dahin, dass sie das nicht mehr machen. Mhm. Also auch aus, ich habe auch teilweise Paare, die, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht im Promi-Bereich sind, das ist total Schwachsinn, aber die wirklich, wo es wichtig ist, dass halt nicht alles an die Öffentlichkeit kommt. Und dann sind natürlich solche Webseiten jetzt mal vom Datenschutz nicht so besonders toll, weil dann schickst du das rum und dann weiß vielleicht ein Gast das nicht so richtig oder vergisst es und es taucht irgendwo anders auf und dann hat jeder Zugriff darauf. Das wollten jetzt ganz viele meiner Paare tatsächlich nicht und wollten es nur per Post dadurch verschickt haben.
Also interessant, ist praktisch wieder ein Trend zurück.
Ja, richtig. Ja. Also zwischendurch war es ja diese Website total angesagt, was ich auch ganz gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem bei einer Hochzeit, wenn du so 300 Gäste hast, geht über 4 Tage und es verändern sich vielleicht auch nochmal Zeiten. oder der Shuttle steht noch nicht fest, weil der Shuttle erst feststehen kann, wenn man überhaupt weiß, wohin geschuttelt werden soll.
Oder du hast jederzeit Zugriff auf die Nummern von den Ansprechpersonen,
richtig.
Trauzeugen oder wer auch immer das dann übernimmt.
Richtig.
Oder ein Hochzeitsplaner oder jemand, der vor Ort ist und dafür da ist, Fragen zu beantworten, Leute abzuholen oder das zu organisieren, wie auch immer. Und realistischerweise haben nicht alle Leute ihre Einladungskarte in der Tasche, wenn sie dann losfahren. Und dann muss man einfach nur schnell im Handy das einmal aufrufen und hat immer wen, den man erreichen kann.
Richtig. Ja. Also also für große Hochzeiten finde ich das super. Bei kleineren ist es, ne, also oft werden wir trotzdem mit in den Einladungen mit erwähnt als Ansprechpartner, wie du gerade sagst. Ne? Du hast halt immer nicht dabei und also du bist halt viel flexibler mit so einer Webseite. Und natürlich, du sparst auch nochmal also Umwelt zuliebe, Papierkosten und auch so könntest du gegebenenfalls sparen, je nachdem, wie du deine Website halt gestaltest. Aber genau. Manche haben es auch in Kombination. Die haben Papeterie und Webseite.
Mhm. Macht auch Sinn. So einen exklusiven Touch und dann nochmal dieses Update.
Und dann wahrscheinlich das Design auf der Website auch irgendwie, findet sich das wieder.
Absolut,
wie die Einladungskarten.
Bietet sich vor allem bei internationalen Hochzeiten an, ne? Also wenn es auch zweisprachig ist oder mehrsprachig, kannst du einfacher einstellen und machst alles in einer Sprache. Und wenn halt viele fliegen müssen, die vergessen sowieso die Einladungen zu Hause. oder wenn man es mit dem Urlaub verbindet und du bist länger an irgendeinem Ort, Und genau.
Mein Tipp, macht euch immer ein Handyfoto von solchen Sachen.
Ja,
das Handy habt ihr immer dabei.
Genau.
Könnt ihr drauf gucken. So, ein kleiner Lifehack hier nebenbei. Stella, hast du gerade eine Frage? Sonst habe ich eine.
Bitte.
Okay, ich habe eine Killerfrage.
Jetzt kommt's.
Josephine, pass auf. Wir wissen ja jetzt inzwischen, wie wir richtig teuer heiraten können. Nehmen wir mal an, aus den diversesten Gründen, wir haben 50, 60, 70 Gäste. Okay, wir haben 70 Gäste. Mhm. Haben aber super wenig Budget. Wir haben vielleicht nur, lass mal die Summe einfach offen. Wie kann man es machen, dass man irgendwie einen tollen Tag hat, aber also so richtig geil heiraten kann für richtig wenig Geld? Hast du da den ultimativen Tipp?
Den ultimativen Tipp? Auf jeden Fall ist es möglich. Dann natürlich nicht mit Hochzeitsplaner, muss man einfach so sagen. Aber was man machen kann, ist natürlich eine Mitbring-Hochzeitsparty. So würde ich es immer machen.
Klingt spannend.
Also, dass man halt Sachen aufteilt. Also anstelle dessen, dass man jetzt sich Geld wünscht von Freunden und Familie oder nicht weiß, was man sich wünscht und dann kriegt man irgendein Schnulli geschenkt, dass man eher sagt, okay, wir teilen es halt auf. Wenn ihr uns wirklich eine Freude machen wollt, uns ist eigentlich das Wichtigste, was wir auch vorhin ja schon mal hatten, dass es ein gemeinsames Fest ist, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man sagt, okay, wir haben ein Team, könntet ihr euch vielleicht um die Blumen kümmern, guckt, was euch budgetmäßig ist, was ihr auch ausgeben könnt als Freunde, damit man jetzt niemanden, unangenehme Situation bringt, dass man jetzt sagt, oh Gott, wir müssen jetzt so viel Geld ausgeben.
Genau.
Oder du sagst halt auch diejenigen, oder bringt die da was zu essen mit und dann gibt es das coolste Buffet mit verschiedensten geschmacklichen Einflüssen, die man wahrscheinlich sonst nie haben würde, dass man halt sowas sagt.
So ein bisschen wie eine Gartenparty?
Genau, aber mäßig? Genau, richtig. Ja. Aber dass man vielleicht sagt, okay, der eine ist, man hat so ein kleines Dekorationsteam, man hat die anderen, die halt vielleicht wirklich die Blumen machen, dann eben das Essenskomponente, wo man natürlich selbst was noch was beisteuert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall möglich. Man muss halt nur gucken, ob man eine Location findet. Also Location-Faktor ist natürlich trotzdem noch da, dass man das bezahlen muss. Und dann sagt man halt, man macht es nur an einem Tag. Aber möglich ist das auf jeden Fall auch.
Cool. Dann ist halt, wenn man die entsprechenden Leute in seinem Bekanntenkreis hat, wo man denkt, die hätten da vielleicht auch noch Bock drauf, die fühlen sich davon nicht belastet.
Richtig.
Und nicht, dass da die Freude auf die Party verloren geht durch diese ganzen Sachen,
richtig,
die man vorher machen muss. Also wenn man da Leute hat, wo man denkt, ach, die gehen da drinnen auf, das traue ich denen zu und das wird auch schön.
Auf jeden
Fall. Das kann ich auch abgeben, guten Gewissens, und es wird trotzdem schön. Ja, wer weiß, ne?
Ich sehe tatsächlich, also ich finde das mega cool von der Idee, aber ich sehe da tatsächlich trotzdem eine Hochzeitsplanerin oder einen Hochzeitsplaner drin, um das alles zu koordinieren.
Ja.
Weil es ja ein krasser Aufwand, dass man einfach sagt, pass auf, das ist die zentrale Stelle.
Das stimmt, aber dann ist halt oft der Hochzeitsplaner-Faktor halt trotzdem zu teuer. Also was
das ist so ein Punkt.
Ne, also wo man so sagt, okay, Weil man muss ja auch sagen, wenn man den ganzen Tag da ist und die ganze Koordination für 400 Euro gibt es da nichts. Mhm. Also jedenfalls nicht, nicht bei uns. Gibt es vielleicht jemanden, der das macht, aber das vielleicht nicht professionell macht? Ich weiß nicht, der ist vielleicht eher als Hobby, weiß ich nicht. Oder man ernennt jemanden aus dem Freundeskreis als den Hauptkoordinator oder so. Genau. Es gibt ja oft jemanden, der eigentlich ganz gut organisatorisch fähig ist, das sozusagen umzusetzen. Aber so eine Mitbringparty geht auf jeden Fall auch. Total.
Und wir haben ja schon festgestellt, dass meistens irgendeine Form von professioneller Planung sinnvoll ist. Vielleicht können wir den Bogen schlagen und dich einfach mal fragen, wie viel sollte man denn für einen Hochzeitsplaner realistischerweise einrechnen? Oder wie setzt sich das zusammen? Also, dass das sinnvoll ist, ist bestimmt jedem klar. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, ob das möglich ist.
Super schwere Frage, weil wir sind wieder bei dem Thema, was will das Paar?
Also wovon hängt das ab praktisch?
Also hängt eigentlich davon ab, so erkläre ich es auch immer unseren Hochzeitspaaren, wenn man sozusagen im Erstgespräch ist oder wenn man sich gerade kennenlernt. Weil wir arbeiten beispielsweise mit keiner Preisliste, weil das nicht möglich ist, da jedes Paar andere Prioritäten hat. Jedes Paar möchte unterschiedliche Unterstützung haben. Die einen sagen, wir wollen jemanden am Tag. Und dann kommt es aber darauf an, okay, wie viel Vorarbeit haben wir trotzdem mit diesem Tag? Also ein Tag kann ja sehr entspannt sein, 16 Uhr Beginn und ist dann 0 Uhr zu Ende. Und es passiert nicht so viel. Oder ist es halt tatsächlich, es geht um 10 Uhr los und wir sollen auch den Dekoaufbau mit betreuen, was dann vielleicht um 5 Uhr losgeht. Und es passieren ganz viele Programmpunkte auch noch drumherum, die wir vielleicht auch noch koordinieren müssen zuvor. Also davon ist es wirklich abhängig, wie so alles aussieht, weil wir berechnen beispielsweise alles nur nach dem Zeitaufwand. Also wir gucken, okay, wie viel Zeit werden wir brauchen mit der ganzen Planung und dann ist es ein Festpreis. Mhm. Und es ist halt tatsächlich unterschiedlich von Paar zu Paar. Es gibt ja wirklich verschiedene, also bei uns bei den Hochzeitsplanern gibt es von bis, also es gibt welche, die sehr günstig ihren Service anbieten und dann sind natürlich die Paare etwas überrascht, wenn sie auf uns treffen oder es gibt auch noch andere Kollegen, die ähnlich arbeiten, wie dann plötzlich so ein Preis zusammenkommt, wo man erstmal so ein bisschen erklären muss, okay, man muss sich halt so und so vorstellen.
Ja, das ist auf jeden Fall was, womit, glaube ich, alle Dienstleister
Probleme haben, ja, absolut.
Hochzeitsdienstleister besonders einfach. Das ist eine Challenge, der man sich gegenüber sieht.
Ist ja an allem, ist ja nicht ist nur bei Hochzeitsplanung, ist ja auch bei Fotografen, wo man so sagt, okay, für manchen Leuten 800 Euro, wie soll das gehen? Wie soll man davon man will auch keine Massenabfertigung machen. Bei uns ist ja auch noch so, wir sagen, wir machen maximal 10 Hochzeiten im Jahr, weil wir einfach für die Hochzeitspaare auch ansprechbar oder Ansprechpartner sein wollen. Machen wir 30 Hochzeiten im Jahr, dann ist es eine reine Massenabfertigung. Mhm. Wir sind jedes Wochenende unterwegs.
Und du bist nach 3 Jahren, hast du einen Burnout und kannst
und deinen halt ganz tollen Job nicht mehr weiterführen. So eine Woche vorher, weil du bist mit der anderen Hochzeit dann beschäftigt. Ja. Also es sind so viele Sachen, man kann sich ja auch nicht komplett zerteilen. Mhm. Auch wenn man ein Team ist, ist ja völlig egal. Klar, aber Qualität hat dann in dem Sinne auch natürlich einen gewissen Preis. Und man möchte ja auch, dass alles entspannt abläuft.
Ja, man möchte man möchte für alle Beteiligten ein schönes Arbeiten.
Genau.
Ja.
Okay. Ich habe noch eine Frage. Ich habe letzten Vorgespräch mit einem Paar gehabt und da war tatsächlich das Budget auch ein Thema. Das ist, passiert oft und ich finde es völlig okay. Und du hast ja vorhin auch über diesen Puffer geredet. Die beiden waren schon so weit, dass die gesagt haben, naja, wir kriegen ja auch von den Gästen Geldgeschenke. Und die haben tatsächlich, ich bin nicht weiter darauf eingegangen, weil ich es nicht kommentieren wollte, weil ich es auch überhaupt nicht einschätzen kann, haben die mit dem Posten gerechnet, was die von ihren Gästen an Geschenken bekommen. Mhm. Also die sind da von einer Summe ausgegangen und haben das praktisch mit in ihr Planungsbudget genommen.
Kalkuliert.
Was hältst du davon?
Würde ich nicht machen. Also, weil dann, das kann auch nach hinten losgehen.
Ja.
Also, dass man plötzlich denkt, man kriegt Geld und dann kriegt man aber gar kein Geld, sondern man kriegt Geschirr oder irgendwas anderes, weil ich habe es auch schon oft erlebt, aus der Gästsicht, dass sie gesagt haben, sie finden es auch gar nicht schön, Geld zu schenken, weil es so unpersönlich ist, sondern sie überlegen sich dann immer eine Art von Gutschein für einen Wellnessurlaub oder irgendwas, was ja auch total cool ist.
Ja,
ne?
Ja.
Aber das weißt du ja als Paar vorher nicht. Und das würde ich nie machen. Also ich würde immer das Geld nutzen, also oder das Geld einkalkulieren, was man wirklich zur Verfügung hat, was man sich selbst leisten kann. Außer es wird jetzt von niemand anderen getragen. Ne? Aber auch für den Puffer. Also ich würde, das würde ich nicht machen, weil du dich dann auch verschulden kannst oder ne?
Ja, kurz nochmal zum Wort Puffer. Wir haben jetzt über einen Puffer geredet.
Ja.
Wie viel Prozent sollte, kannst du da was sagen, sollte so ein Puffer sein? Also bleiben wir mal bei unserem anfänglichen Beispiel von 20.000 Euro für diese Hochzeit, die wir mal so angenommen haben. Was würdest du sagen, was wäre ein guter Puffer, der noch irgendwie vielleicht irgendwo
schlummern sollte? Also ich sage eigentlich immer so 10%, 2.000, 3.000 Euro würde ich immer...
Dass man einfach dann nicht sagt, ey, sorry, das ist der Overkill, wir können nicht mehr.
Absolut. Also vor allem, also beziehungsweise sage ich das aber immer je nachdem, wie das Gespräch verlief. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Erstgespräch habe oder es geht jetzt schon ein bisschen in die Planung über und wir sind jetzt eben beim Budgetplan, was wir ja auch gerne mit den Paaren besprechen. Und ich höre so heraus, was sie sich alles vorstellen. Und die Vorstellungen sind sehr groß und viel und vielseitig, dann sage ich auf jeden Fall gleich einen höheren Puffer als nur 2.000, 3.000 Euro, damit man nicht irgendwie plötzlich völlig überrascht
das
ist.
Das Backup. Ja. Man kennt es ja auch, wenn man selber mal was plant, man braucht ja nur im Kleinen anfangen, man plant einen Geburtstag, dann lädst du doch nochmal 5 Leute mehr ein und dann fragen noch 3, 4 Mann, kann ich noch jemanden mitbringen? Schon bist du bei den Getränken und beim Essen, schon ist er im ganz Kleinen jetzt, aber dann bist du auch schnell mal ein paar hundert Euro mehr los und dann hast du es im Großen bei einer Hochzeit und dann brauchst du vielleicht noch den Dienstleister und den. Zack, ist die Kohle weg. Also einen Augenzwinkern.
Also was man vielleicht auch machen müsste, ist, man sollte sich überlegen, okay, was möchte ich jetzt, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, dass ich so und so viele Gäste da habe? Oder ist es mir wichtiger, dass der Tag so und so aussieht? Hatte ich auch schon bei einem Hochzeitspaar gehabt, die haben gesagt, sie haben das Budget und sie möchten, es muss super geiles Essen sein, hatten dann im Polisaal gefeiert und haben dann eher geguckt, was ja Sterneküche ist hier in Berlin und haben dann gesagt, okay, wie viel könnten sie dafür einladen?
Das ist eine gute Herangehensweise.
Und haben dann eben geguckt, okay, und das ist ja auch mal ganz interessant, wirklich zu schauen, okay, wer ist uns jetzt wirklich am wichtigsten, wen hätten wir wirklich gerne dabei? Und das war für die ein super Fest. Aber sie wollten, weil sie genau die Forschung hatten, dass sie sagten, okay, es müssen bei uns nicht hin zum Kunst kommen, sondern halt, wir wollen diesen Tag so haben und haben es eher runtergebrochen. Was ich auch eine ganz coole Herangehensweise
finde. Finde ich sehr cool und ich überlege gerade, ob ich das nicht vielleicht auch so machen würde. Ehrlich gesagt.
Siehst du hier selber
Hauptsache,
noch
ich kriege gutes Essen.
Naja, aber es geht ja letztendlich auch um das Hochzeitspaar.
Ja,
ne?
Also
ist jetzt so, dass man sagt.
Das ist auch schon Sache, oder?
Ne? Total.
Muss man sich vielleicht ab und zu mal wieder in Erinnerung rufen. Das ist eigentlich, um das Hochzeitspaar zu feiern.
Genau.
Ja.
Es geht um die beiden halt. Mhm. Außer natürlich, es ist jetzt so, du hast eine Hochzeit, wo die Eltern das vielleicht bezahlen und das ist halt noch ein bisschen kulturell anders bedingt, ne? Wo man anders einladen muss und so. Aber wenn du es selbst aus deinem eigenen Portemonnaie bezahlst und es einfach harte arbeitest, dann sollte man auch danach gehen, was man möchte. Ja. Und nicht, um andere glücklich zu machen, sondern sich. Ne?
Schön, da setze ich mal ein Ausrufezeichen hinter. Man hört es einfach zu oft, dass Leute sich einmischen und die Leute, also die Paare, die planen zusammen, teilweise an den Rand des Wahnsinns getrieben werden, einfach weil Mutti, weiß ich, oder Tante so und so, je nachdem, wer da den Einfluss ausübt, sonst was noch mit reingrätscht und dann halt schlechte Laune ist innerhalb der Familie, weil das nicht umgesetzt wird. Nein, hört nur auf das, was ihr wollt.
Punkt. Ja, richtig, richtig, sage ich auch immer.
Und bei, du hast das gerade angesprochen, dass es schon vorkommt, dass auch die Eltern stark involviert sind, was das Budget angeht. Ich kenne das aus den USA so, da ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Eltern sich die Kosten für die Hochzeit der Kinder, der beiden Kinder, teilen. Mhm. Und dass da, also einzelne Posten werden vielleicht übernommen, aber da wird auch einfach teilweise, kommt natürlich klar auch immer auf die sozioökonomischen Zustände und so an, aber das ist schon sehr, sehr gängig, dass da automatisch auch davon ausgegangen wird, dass die Eltern den Großteil der Kosten für eine Hochzeit übernehmen. Und das ist ja in Deutschland nicht so, ne, würde ich sagen. Wie ist da deine Erfahrung? Also die Bräute, mit denen ich spreche, die sagen, nee, wir wollen das auch alleine stemmen. Wir wollen da nicht irgendwem was schuldig sein. Wir wollen auch nicht in die Bedrohung kommen, dass wir vielleicht denken, wir müssen irgendwas machen, weil die Person sich das wünscht. Die zahlt's ja. Mhm. Na, wie ist das da?
Also kann ich auf jeden Fall teilen. Es kommt auch immer noch mal drauf an, tatsächlich in was für einem Klientel du dich bewegst. Also, klingt zwar ein bisschen hochtrabend, aber wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, eine Adelsfamilie ist oder eine etwas wohlsituiertere Familie, wo es einfach gang und gäbe ist, dass die Eltern es zahlen. Das ist einfach so eine Pflicht, traditionell, genau, dann ist es so. Aber ich habe ganz viele Paare, dass es wirklich ist, dass sie sich selbst erarbeitet haben und das selbst auch bezahlen möchten und gar nicht wollen, dass die Eltern teilweise sogar auch mehr verdienen als die Eltern. Also das gibt es ja auch, je nachdem, woher man kommt. Genau. Aber würde ich genauso teilen, dass sie sich selbst leisten möchten. Und in den USA, ich muss auch echt ganz ehrlich sagen, ich hatte auch Hochzeiten gehabt, da werden dann Leute eingeladen, die man gar nicht kennt. Hm. Weil dann halt die Eltern es bezahlen und weil es eine gewisse...
Gehört zum guten Ton.
Genau. Hm. Man muss ja auch zeigen, was man so hat. Und ist ja auch ganz stolz auf...
My wedding is better than yours.
Ja, also das ist dann schon krass. Aber... Tatsächlich, bei uns haben wir immer erlebt, dass es die Paare selbst bezahlen oder einen Teil sozusagen von den Eltern mit dazugegeben wird. Mhm. Und weil du gerade auch sagtest, wie das manchmal ist, wie sie sich so einmischen. Also es kann so und so sein. Mhm. Ne? Es ist unterschiedlich. Ich hatte eine Brautpaar gehabt, die waren schon älter. Die waren 40 und haben es trotzdem die Eltern bezahlt. War mal ganz neu. Und dann hat sich aber die Mutter immer in die Blumendeko eingemischt. Und das hat dann immer gesagt, nee, also sie möchte, dass es so und so ist. Aber zum Glück war der Braut das egal. Sie hat gesagt, die Blumendeko ist ihr egal. Und dann hat sie wenigstens was zum Abgeben gehabt. Ne? Und ich habe nur gedacht, oh Gott. Gut, ist immer Geschmackssache. Kommt immer auf die Kommunikation drauf an, was man vorher abspricht. Also wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich immer versuchen, selbst zu machen. Also ich bin nicht verheiratet, deswegen würde ich es trotzdem immer selbst machen, weil es ist trotzdem immer, du hast immer dieses Gefühl, du musst jetzt jemandem irgendwie gerecht werden und der gibt jetzt ein Geld dazu. Du hast dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen, wenn du die nicht involvierst. Und dann ist es, glaube ich, eher cooler, du sagst, okay, ich mache es von meinem Geld. Und wenn ihr dann Geld danach dazu geben wollt, also uns schenkt, dann bitte. Aber man sollte nicht damit rechnen, dass es jetzt natürlich so ein Betrag X ist.
Was würdest du sagen, inwieweit wirkt sich die Geografie auch auf das Budget aus, was man vielleicht mitbringen sollte an so einem Tag?
Also auf jeden Fall spielt die Geografie eine Rolle. Jetzt nicht nur, sei es jetzt Deutschland und Destination, sondern tatsächlich auch im Inland, also in Deutschland. Weil man hat natürlich die großen Metropolen wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, sage ich jetzt mal. Und da gibt es natürlich auch schon Preisunterschiede. Da würde ich sogar sagen, Berlin ist natürlich für eine Hauptstadt noch relativ günstig. München sind die Preise ganz anders, vor allem wenn es dann eher schon wieder in ländliche Regionen geht. Man muss halt immer gucken, wie sich das sozusagen erstreckt. Deutschland ist eigentlich ganz cool, weil man kann sozusagen auch von den einzelnen größeren Städten die Dienstleister auch auf die ländlichen Regionen bringen, weil das meistens eher vielleicht so eine Stunde, maximal zwei Stunden Autofahrt ist.
Ich glaube, das ist bei Dennis und mir auch durchaus der Fall. Ne? Also es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Freitage und Samstage in den Sommermonaten, wo ich nicht morgens eine Stunde oder eineinhalb fahre.
Tatsächlich. Absolut.
Klar, es gibt auch Hochzeiten hier in irgendeinem Hotel in Berlin, aber das ist eigentlich inzwischen tatsächlich eher die Ausnahme. Also
der Trend geht eigentlich, dass man so raus will. Ja, ist total. Ja auch der Trend eher, dass man sagt, man möchte von Freitag bis Sonntag das machen, dass man sagt, okay, wir wollen wirklich ein Wochenende mit unseren Gästen und Freunden verbringen, was ich auch super finde, weil man kann als Brautpaar das viel mehr genießen, die Zeit mit allen, und muss nicht so abhetzen, wenn es nur ein Tag ist. Ist auf jeden Fall entspannter. Ist natürlich wieder ein anderer Kostenfaktor. Ne? Man muss natürlich deutlich mehr Geld einplanen, wenn es von Freitag bis Sonntag ist. Genau, aber auf jeden Fall ist es zum Beispiel, wenn man jetzt ist es logistisch trotzdem möglich, das sozusagen auch in ländlicheren Regionen zu machen, außer es natürlich jetzt wirklich sonst wo in Buxtehude, muss man auch mit einplanen, dass es dann auch trotzdem, auch wenn es eine coole Scheune ist, die vielleicht günstiger ist als im Vergleich zu den umliegenden in Berlin, dann muss man wieder gucken, okay, wie lange brauchen die Dienstleister dahin? Also ne, wenn Richtung polnische Grenze oder Richtung Ostsee, dann das kostet halt auch wieder alles ein bisschen mehr. Ja. Das spielt auch noch immer noch mit eine Rolle. Und ist, glaube ich, auch wichtig, beim Budgetplan mit einzukalkulieren. Also nicht, dass man sagt, okay, ja, geil, wir haben voll die coole Location, kostet ein bisschen weniger, aber plötzlich kostet alles andere darum noch deutlich mehr. Muss man halt immer abwägen, okay, ja, was wollen wir?
Das stelle ich auch häufig fest, dass Leute dann wirklich überrascht sind, nicht unbedingt, dass Anfahrtskosten dazukommen, aber wie hoch die teilweise sind. Aber natürlich, ich meine, wenn ich 4 Stunden nach Rügen fahre, das ist ein anderer Preis, als wenn ich 1 Stunde irgendwie in Brandenburg da bin und ich bin nachmittags wieder zu Hause. Ne?
Und oft kommen manchmal auch noch Übernachtungskosten dann dazu.
Also bei solchen Distanzen auf jeden Fall.
Also vor allem
wenn wir von 3-4 Stunden sprechen, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, Anreise am Abend zuvor, dann muss man manche Leute berechnen Ausfall, das ist auch völlig legitim. Und wenn ich 8 Stunden im Auto verbringe, ja, dann kann ich in der Zeit keine E-Mails beantworten oder an meiner Website arbeiten oder was auch immer. Und dann muss ich das leider irgendwo wiederfinden.
Ja, absolut.
Aber es gibt eben auch Regionen, wo das Angebot an Dienstleistern gerade in bestimmten Bereichen sehr, sehr dünn ist, wenn überhaupt. Zumindest wenn man sich einen bestimmten Stil vorstellt. Und ja, das ist dann eben eine Sache, da muss man sich vielleicht darauf vorbereiten, dass das nicht ganz umsonst geht.
Auf jeden Fall. Also für alles, was Richtung, vor allem Richtung so Ostsee von Berlin ausgeht, weil da gibt es einfach nicht viel.
Das habe ich auch festgestellt. Also ich bin ganz oft für die Ostsee, für die Küste oder auch für Usedom oder so angefragt. Also ich bin mehrmals jedes Jahr dort oben unterwegs, weil oder teilweise auch Uckermark, in bestimmte Ecken, dann holen sich die Leute aus Hamburg und aus Berlin gleichermaßen ihre Dienstleister, weil die Distanz relativ ähnlich ist und suchen sich einfach aus beiden Märkten das, was passt, weil dort vor Ort gibt es nichts.
Richtig, richtig. Ja, wir hatten auch, also und es gibt auch nicht immer von jedem Stil was. Also Berlin ist halt wirklich schon ganz cool, weil du alle möglichen Kategorien hast, auch jetzt was jetzt so Verleihservice hatten wir noch gar nicht, den habe ich dann gesagt, Location, ist gut, ist Dekoration bei mir mit dabei.
Ist auch ein anderes großes Thema, kommt so ein bisschen immer auf die Location an. Ne?
Richtig, richtig. Ja. Aber das ist nochmal sowas, wenn du jetzt einen speziellen Stil hast und einen speziellen Wunsch, wie du dir was vorstellst, ist Berlin halt echt super, weil du hast eigentlich alles zur Verfügung. Wir hatten eine Hochzeit bei Bamberg gehabt und da war es echt schwierig. Wir haben die ganzen Dienstleister, kamen alle aus Berlin, weil es diesen speziellen Stil dort nicht so gab oder zu wenig. Und das war echt krass. Also da musstest du natürlich logistisch nochmal anders, aber die hatten sehr hohes Budget. Internationale Hochzeit, amerikanisch, persisch. Und das war, ach Quatsch, nicht persisch, libanesisch, das war cool, aber das ist halt wirklich, muss man immer vorher gucken, okay, was ist möglich, genau, und auch die Anbindung, was ist jetzt eine internationale Hochzeit, wenn du jetzt dann, müssen die alle einfliegen, da haben wir wieder mit Transport, also.
Innerhalb von Deutschland, also ich habe mehrmals das, die letzten 2 Jahre gehabt, dass ich aus dem Schwabenland irgendwo angefragt wurde, so aus Stuttgart die Richtung, irgendwo zwischen Stuttgart, Ulm und Karlsruhe und was da alles ist, gibt es anscheinend eine tolle Location, irgendwie haben die Hochzeitspaare immer dort geheiratet und das ist so anstrengend, aus Berlin dorthin zu kommen. Und man denkt, der Weg von Berlin nach Stuttgart müsste ja wenigstens einfach sein. Und dann nimmt man sich halt dort ein Taxi oder ein Shuttle. Aber von Berlin nach Stuttgart zu kommen mit dem Auto ist eine Hölle.
Ja.
Vor allen Dingen musst du erstmal 4 Stunden extra Puffer einarbeiten, weil da unten immer Stau ist. Und auch die Bahnverbindung und so ist nicht super. Und es ist teuer, der Flug ist teuer.
Absolut.
Und das ist auch nochmal eine Schwierigkeit, die bei ländlichen Regionen auf jeden Fall dazukommt. Und das ist auch der Grund, warum die Buchungen im Endeffekt bei mir nicht geklappt haben, weil die Leute überhaupt sich dessen nicht bewusst waren.
Ja, absolut.
Was da alles mit reinzählt, die Leute wirklich von außerhalb dorthin zu bringen. Und wenn man 10 Stunden unterwegs ist, dann...
Du musst ja noch fit sein, ne?
Ja, ich muss einen Tag vorher anreisen. An dem Tag kann ich nicht mehr zurückreisen. Das heißt, ich müsste 2 Nächte dort sein. Ja.
Und das ist den meistens dann zu teuer. Also,
das
man natürlich auch versteht. Also,
total, auf jeden Fall.
So, in welchem Verhältnis das dann wieder steht.
Deswegen schreibe ich ab jetzt auch immer, stell dich drauf ein. Das wird sich in diesem Bereich, ich kann dir das genau durchkalkulieren, aber stell dich schon mal drauf ein. In diesem Bereich wird sich alleine die Anreise bewegen. Bist du dafür bereit? Und dann meistens hat sich das schon erledigt.
Ja, ist halt eine Hausnummer. Ja. Darf man nicht unterschätzen.
Nee, klar, absolut. Ist völlig, völlig normal.
Okay, also halten wir fest, Geografie bzw. die Lage der Hochzeit wirkt sich deutlich aufs Budget aus.
Absolut. Dann natürlich nach wie vor, was ich vorhin noch gesagt hatte, die wie viele Tage man feiern möchte. Es ist nur ein Samstag, Freitag bis Sonntag beispielsweise. Was ich auch noch sagen wollte, weil wir vorhin ja beim Thema waren, wie man vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen kann, das habe ich gar nicht mit eingebracht, ist, dass ich es eigentlich cool finde, dass die Hochzeiten mittlerweile auch zu dem Freitag mehr gehen.
Mhm. Oder ganz unter der Woche.
Oder ganz unter der Woche. Finde ich nämlich super, als so einen kleinen Tipp, vor allem für internationale Gäste. Bei denen ist ja egal.
Ja, die werden eh eine Woche lang
hier sein. Genau, die müssen eh anreisen. Das hatten wir auch bei dieser Bayern-Hochzeit. Das war an einem, es war dann letztendlich an einem Freitag, aber die waren flexibel. Und du sparst einfach an den Location-Preisen unter der Woche, vor allem zwischen Dienstag und Donnerstag. Und wenn du jetzt sagst, außer es ist natürlich ein Feiertag, dann kann es sein, dass wir wieder anders reagieren. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du bist flexibel und sagst einfach, ganz ehrlich, ist mir eigentlich egal, es geht um mich, um uns, um mich, also um uns, ne? Sorry. Um uns. Dann machen wir halt einfach einen Donnerstag beispielsweise. Dann müssen denen, denen es wert ist, die nehmen sich dann halt auch mal den Tag frei.
Genau, das habe ich auch schon gehört.
Oder zwei Tage frei oder so, ne? Oder wenn es jetzt irgendwo eine, sage ich jetzt mal, außerhalb von Berlin ist, zum Beispiel an der Ostsee, verbinden es dann eher noch die Gäste vielleicht wirklich mit einem Kurzurlaub. Aber das ist auf jeden Fall ein Posten, wo man auf jeden Fall spart, wenn man es unter der Woche noch macht.
Oder noch krasser, vielleicht sogar Off-Season.
Off-Season auch.
Also nicht in den Sommermonaten, sondern einfach in die kalte Jahreszeit. Ich glaube, da spart man auch nochmal richtig krass viel Geld.
Auf jeden Fall. Außer wenn du jetzt sagst, du willst richtig eine Winterhochzeit haben. Okay, an den Wochenenden, das ist auch wieder, der Trend geht ja auch gerade wieder hin.
Und die Vorweihnachtszeit ist auch inzwischen beliebt, habe ich das Gefühl.
Ja.
Okay.
Also so viele Off-Sachen gibt es gar nicht mehr. Zumal Vorweihnachtszeit ist auch gar nicht so gut, weil halt die ganzen Firmen ihre ganzen Weihnachtsfeiern machen und das eigentlich schon alles blockiert ist. Und da sind eigentlich die ganzen Location auch schon sehr gut damit bedient.
Und viele können keinen Urlaub nehmen, weil vor Weihnachten immer noch mal bei ganz vielen Firmen und so ist richtig dick.
Genau.
Okay, aber vielleicht dann von Januar bis.
Ich hätte eher auch gedacht, sowas.
Ende März.
Ja. Das ist eher so eine Zeit, wo viele sagen, das ist eher Off-Season.
Aber wenn man sich dieses Jahr anguckt, zum Beispiel, wir hatten ja im Februar zwei hammer gute Wochen vom Wetter. Aber es ist halt so ein Pokerspiel. Im Endeffekt.
Kannst du dich halt in Deutschland nicht drauf verlassen. Nee. Ne? Wir aber sind hier nicht in Südkalifornien.
Ist auch im Sommer. Es kann das Gleiche passieren. Sommer, es gibt auch einen Sommersamstag mit 17 stimmt. Grad und Regen. Da hast du es auch nicht in der Hand.
In den letzten paar Jahren haben wir das ja zu Genüge erlebt, leider.
Nee, absolut. Und was noch wichtig ist vielleicht, dass man sich immer noch bewusst macht, okay, was für eine Art der Location suche ich? Was ist gerade der Trend, dass man jetzt sagt, okay, ich habe mir so eine schöne Scheune vorgestellt. Das heißt nicht, dass es unbedingt günstiger ist, weil es gerade absolut der Trend ist. Oder wenn man jetzt ein 5-Sterne-Hotel sich vorstellt, dass man nicht überrascht ist, dass natürlich das auch seinen Preis hat. Und klar, Anzahl der Gäste spielt immer eine Rolle. Wie viele möchte man einladen? Was ist uns wichtig?
Die größten Kostentreiber tatsächlich.
Ja, richtig.
Die ganzen Plus-Eins.
Die ganzen Plus-Eins. Ich habe auch schon eine Hochzeit gehabt, da waren gar keine Plus-Eins erlaubt, die nicht verheiratet waren.
Auch nicht schlecht.
Also, da waren wirklich tatsächlich nur, da geht es wieder darum, da war sich das Paar halt wirklich, die waren so bei sich, dass sie gesagt haben, das ist uns so wichtig, dass nur diejenigen kommen. Und wenn sie nicht kommen, okay, dann zählen sie auch nicht zum engsten Kreis.
Ich hatte mal eine Braut, die hat 2+1 ausgeladen, damit sie mich buchen kann. Das war toll. Toll für mich, nicht toll für die +1. Aber sie meinte, die eine kenne ich, die mag ich nicht, die will ich eigentlich gar nicht da haben. Und die andere Person, die sind gerade erst frisch zusammen. Eigentlich, wer weiß, ob es hält. Ich lade die jetzt einfach aus und dann machen wir das so.
Ja, und sie hat sich selbst einen Gefallen getan, einen großen. Und hat jemanden gebucht, den sie wirklich mochte als Dienstleister und sich dann vielleicht wohler gefühlt an dem
Absolut.
Tag. Also total gute Entscheidung.
Ja, da wieder, ne?
Sorry an die +1er in dem Moment, aber... Ihr wart halt nicht
wir waren alle schon mal eine +1. Wir sind froh, dass wir trotzdem kommen durften.
Ich hab vielleicht eine persönliche Frage zum Abschluss. Du musst nicht verraten, aber du kannst. Was war mal das geringste Budget, mit dem du gearbeitet hast? Und was war vielleicht mal das größte Budget, mit dem du gearbeitet hast? Du musst nicht verraten.
Nee, das größte, das war im 6-stelligen Bereich. Aber mehr sage ich dazu nicht. Und das geringste waren, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, die hatten 15.000 Euro. Und das war eine vegane Hochzeit.
Das ist auch nochmal eine Herausforderung.
Das war eine richtige Herausforderung.
Kannst du dich erinnern, wie die ungefähr ihr Budget aufgeteilt haben, für welche Posten?
Nee, leider nicht, weil die hatten mich dann tatsächlich nur für die Tageskoordination mit hinzugebucht, weil ich... weil es halt außerhalb des Budgets lag mir. Und ich weiß halt nicht, ob da noch jemand noch ein bisschen Geld dazugegeben hat. Ich wusste nur, dass das das Budget war, von dem wir gesprochen hatten. Und vegane Hochzeiten sind natürlich auch noch mal ein bisschen teurer. Weil da waren sogar die Kerzen vegan.
Ah, durchgezogen, alles. Vorne bis hinten. Ja, okay.
War alles vegan, ja, war super cool. Aber genau, die waren, glaube ich, so... Also das Ursprungsbudget war 10.000 Euro und es waren 80 Leute. Und ich glaube, sie sind dann aber ein bisschen hochgegangen auf 15 oder 14, 15 oder so. Und es war eine super coole Hochzeit. Das war echt toll. Genau.
Okay, ja, das war jetzt meine persönliche Frage, die ich noch hatte.
Ja, ist spannend.
Gut, ich glaube, dann haben wir es im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich tausend Themen, die vielleicht noch drumherum aufploppen. Wenn ihr jetzt Bereiche habt, die für euch noch nicht abgedeckt waren, schreibt uns gerne einfach mal eine Nachricht dazu und stellt Fragen. Wir können jederzeit nochmal nachlegen. Wenn wir das so ein bisschen gesammelt haben, geht auf unseren Instagram-Account. Der heißt bestdayever_hochzeitspodcast und meldet euch bei uns. Und dann arbeiten wir gerne interaktiv und hauen alles rein, was ihr uns geschickt habt und geben euch die bestmöglichen Infos, die wir euch geben können.
Genau. Gott sei Dank leben wir alle mehr oder weniger in Berlin und Potsdam.
Und Potsdam.
Und da würde sich mit Sicherheit noch mal eine Möglichkeit finden, da noch mal ein bisschen aufzuarbeiten, wenn es wirklich wichtige Sachen gibt, die wir vielleicht vergessen haben oder Fragen an Josephine persönlich, wer weiß. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren und dann versuchen wir das.
Ja, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Josephine, toll, dass du dabei warst. Wir haben uns mega darüber gefreut und vielen Dank für deinen tollen Input und für die ganzen Informationen, die du uns hier gegeben hast, nach vielen Jahren Erfahrung im Hochzeitsbusiness.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch. Ja. Gut, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.